Bin ich eine Karrierefrau? Ja.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Meine nächste Gästin ist eine Aufsteigerin durch und durch. Wer sie erlebt, wird feststellen, sie lebt und liebt Unabhängigkeit. Wie das mit ihrer Karriere in einem Konzern zu vereinen ist, wird sie mir gleich erzählen. Mit 9 Jahren verliert sie ihre Mutter. Ihre Halbschwester übernimmt die Ersatzrolle. Das prägt, macht stark, aber auch sensibel für das Thema Familie. Warum sie dann deshalb Wahlverwandtschaften ins Leben gerufen hat, wird sie mir auch gleich sagen. Wer Salima Duven erlebt, wird feststellen, dass sie eine große Ruhe ausstrahlt. Geht das eigentlich in ihrem Job? Denn sie ist Head Open Innovation and Incubation bei Henkel, also an der Schnittstelle von Startups und Konzern unterwegs. Und wer das kennt, wird wissen, dass Startups eine ganz andere Taktung haben als Konzerne. Und hier zu vermitteln, stelle ich mir nicht immer ruhig vor. Aber wenn es eine kann, dann sie. Auch bei ihr habe ich was auf Social Media entdeckt, ganz konkret auf LinkedIn. Und das werde ich sie jetzt fragen. Ich freue mich, dass sie da ist. Salima Duven. Heute mal wieder digital. Vor kurzem haben wir uns analog gesehen. Herzlich willkommen, liebe Salima.
Lieben Dank, Tijan. Ich freue mich sehr, heute mit dir den Podcast zu machen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ihr Lieben da draußen, ihr wisst ja, dass ich immer meinen Podcast starte mit etwas, was mir bei meinen Gästen, Gästinnen in diesem Internet auffällt, auf der unterschiedlichsten Social-Media-Kanäle. Und bei dir, liebe Salima, habe ich auf LinkedIn gestalkt und gesehen, dass es einen Satz gibt, den ich ganz bezeichnend finde, den sich übrigens jeder Mensch ehrlicherweise an eine Wand tackern müsste, weil der so gut ist. Also, der Satz lautet, it's in English, my team will tell you, that I see the word no as an opportunity to improve and advance an idea and that I'm passionate about inspiring women to become leaders. Also, isst du Nein zum Frühstück? Oder wie machst du das?
Genau, in großen Schüsseln.
Ja. Wer hat das nochmal gesagt? Das hat doch Kamala Harris gesagt. Ja. I eat no for breakfast. Ja. Ja. Vielleicht hat sie das von dir übernommen.
Ja, sie hat wahrscheinlich. Genau. Sehr gut. Nein, aber ja, das Thema Nein ist tatsächlich etwas, mit dem, als ich mal so ein bisschen reflektiert habe, wo kommt denn eigentlich auch so meine Passion für gewisse Themen her und was zieht sich denn vielleicht so ein bisschen auch wie ein roter Faden so durch meinen Erfahrungsschatz, dann kam das Wort Nein tatsächlich öfters vor, oft halt in einem erstmal sehr negativen Kontext natürlich, weil ich glaube, keiner hört irgendwie gerne Neins oder kriegt irgendwelche Absagen und so weiter. Und da hatte ich natürlich auch einige von, ne? Also sei es jetzt irgendwie Jobs, die ich vielleicht nicht bekommen habe und so weiter. Oder in der Schulzeit, als dann die Lehrer mir irgendwie sagten, nee, mach besser kein Studium der Betriebswirtschaft, mach irgendwas anderes. Da waren ganz viele Dinge, oder als ich promovieren wollte und dann kamen da auch erstmal viele Absagen. Also solche Dinge und ich dann aber irgendwie sehr schnell auch daraus gelernt habe, dass dieses Nein halt ja in keinster Weise irgendwie ein Ende ist, sondern im besten Fall nutzt du es einfach für dich als wirklichen Motivator, um zu sagen, hey, jetzt erst recht. Und jetzt packe ich hier mal alle Energie rein und wir kriegen schon irgendwie geschaukelt. Und wenn du einmal merkst, dass das irgendwie funktioniert, dann ist das ein so großer Hebel, den man sich wirklich in seinen Rucksack packen sollte. Das heißt nicht, dass man immer stur gegen die Wand rennen muss, um alle Neins dann irgendwie in Ja's umzubiegen. Also auf keinen Fall da irgendwie verbissen rangehen. Und eben auch auf keinen Fall zu denken, okay, da hat jetzt jemand Nein gesagt. Ja, dann halt nicht, ne? Dann wird das irgendwie nix und dann lasse ich es mal besser. Ja, und so kam es dann zu dieser Haltung.
Würdest du sagen, dass Frauen anders umgehen mit Neins, die sie bekommen im Laufe ihrer Karriere als Männer? Oder kann man das gar nicht so generalisieren?
Ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch wieder viel mit diesem, wie selbstbewusst und wie gerade raus agieren Frauen im Gegensatz zu Männern. Ich glaube, da gibt es ja auch immer noch viele Beispiele, die wir alle kennen, dass wenn wir uns irgendwie Jobbeschreibungen angucken und wir dann irgendwie als Frau denken, oh nee, ich erfülle aber jetzt irgendwie nicht alle 10 Kriterien, das geht auf keinen Fall, ich bewerbe mich hier definitiv nicht. Also dieses Selbstbewusstsein, was Frauen, glaube ich, manchmal noch stärker nach außen tragen können, das ist natürlich auch verbunden mit dem, okay, wie gehe ich denn mit einem Nein um? Weil in dem Moment, ja, akzeptiere ich dann ein Nein vielleicht eher, wenn ich denke, okay, da ist jemand, der ist irgendwie hierarchisch höher, der hat irgendwie mehr Erfahrung, vermeintlich mehr Erfahrung und der sagt mir jetzt oder die sagt mir jetzt, nee, lass das mal lieber, dann höre ich da vielleicht eher drauf. Vielleicht ist das weiblicher, kann sein, also empirisch belegen kann ich es jetzt nicht, aber es würde in das Muster passen, sagen wir so.
Warst du denn schon immer so into women und career und sich auch dafür einsetzen, female leaders, oder hat sich das so im Laufe der Zeit eigentlich bei dir entwickelt?
Ich hatte witzigerweise in der Kindheit tatsächlich irgendwie immer Frauen als Vorbilder oder Frauen, die ich toll fand.
Wen fandest du toll?
Also jetzt so als Achtjährige irgendwie hier die prima Ballerina in der Weihnachtsserie Anna. So, da fand ich halt irgendwie sie ganz toll. Oder irgendwelche anderen Fernsehstars. Das waren eigentlich, ich habe nicht hier diese Bravo-Ausschnitte in Lebensform von David Hasselhoff bei mir im Zimmer hängen gehabt.
Nicht? Nee. Von Arnold Schwarzenegger.
Ja, also es waren halt eher immer Frauen, die ich irgendwie dann so dachte, oh toll, die ist irgendwie unabhängig und die ist stark und die ist irgendwie toll. Das war eigentlich, es zieht sich auch so durch. Meine Mutter war auch eine sehr starke Frau, muss ich auch sagen. Das hat mit Sicherheit auch viel dazu beigetragen, die ja leider sehr früh verstorben ist. Aber so fühlte ich mich eigentlich immer sehr stark dem Thema Frauen, Unabhängigkeit und eben starke Frauen sehr, sehr zugetan und fühlte da irgendwie für mich dann auch den richtigen Platz, dass ich in diesem Umfeld auch gerne wirken möchte und fühle mich auch heute immer noch sehr beflügelt, wenn ich halt tolle Frauen treffe. Absolut.
Und das machst du ja tatsächlich auch oder hast es ja auch mitunter zu deiner Profession gemacht. Wir kommen auch gleich dazu, was du Großartiges auf die Beine stellst, auch gerade im Beruflichen. Aber ich will einmal noch mal ganz kurz dabei bleiben, so bei deinem Background, ne, wie du groß geworden bist. Du hast es schon erwähnt. Ich wusste tatsächlich gar nicht, seitdem, jetzt kennen wir uns auch schon eine Weile, dass du auch mal ein Startup gegründet hast. Das ist so witzig. Wir haben uns häufiger getroffen und über alles Mögliche gesprochen. Und das noch nicht, meine Liebe. Du hast ein gemeinnütziges Startup, nämlich Wahlverwandtschaften, gegründet. Was ist die Geschichte davon?
Das stimmt. Das ist schon ein bisschen her. Das war so zu meiner Zeit, als ich in der Promotion steckte und festgestellt habe, wie privilegiert ich bin, dass ich das jetzt machen darf, sozusagen, dass ich mich da sehr um mich selbst kümmern darf und in mich selbst investieren kann. Und definitiv was zurückgeben wollte und suchte dann eben etwas Schönes, was mich irgendwie auch berührt, wo ich mich gerne auch engagieren wollte. Und über eine damalige bekannte Freundin kam eben diese Idee, dass man doch Menschen zusammenbringen könnte, die eigentlich nicht blutsverwandt sind, sondern die, ja, aber trotzdem merken, ihnen fehlt familiärer Anschluss und die sozusagen die nächstbeste Alternative zur leiblichen Schwester, zur leiblichen Mutter gerne suchen und finden möchten. Und ob man diesem Zufall der Begegnung, also es gibt ja viele Beispiele, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sagen, oh ja, ich habe so eine Art Wahl-Omi schon oder ich habe eine Wahlschwester, aber die es sonst eigentlich gar nicht so benannt hätten. Und diesem Zufall wollten wir auf die Sprünge helfen und haben dann dazu dieses gemeinnützige, ja, heute wird man eben sagen, Startup gegründet. Es war jetzt kein klassisches Startup mit irgendwie, ne, dass wir jetzt da Profit draus machen wollten und so weiter. Und da kam auch ganz groß das Thema Nein und wie überwinde ich denn ein Nein wieder ins Spiel, weil das war unfassbar schwierig, wie es bei allen Startup-Gründungen, glaube ich, ist, das in die Wege zu leiten und aufzusetzen. Ja, dann haben wir da ganz klein angefangen, dann eine Plattform, wir wollten eigentlich, das war 2008, wollten wir eigentlich eine Online-Plattform, so eine Art Tinder für Wahlverwandtschaften, würde man heute sagen, an den Markt bringen. Wir natürlich total viel zu früh. Keiner, vor allen Dingen auch in dieser Zielgruppe.
Ach, gib's doch zu, Tinder hat ja auch wieder alles nachgemacht. Ja,
genau, ja. Genau. Aber dann haben wir uns doch erstmal auf Offline-Bekanntschaften sozusagen fokussiert und haben dann Treffen vor Ort ermöglicht und das dann versucht auszurollen, hatten dann auch da wirklich einige Städte am Start in Deutschland. Und dann wurde es aber irgendwann zu viel, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen uns da jetzt raus, wir begeben es jetzt an ganz bezaubernde Frauen, die das jetzt weiterführen und die da immer noch sehr aktiv sind. Ja.
Ach, wie großartig. Ja, toll. Und das gibt es immer noch tatsächlich.
Das gibt's
genau.
Immer noch.
Das finde ich ganz großartig. Und wenn du darüber sprichst, dann merkt man auch einfach, dass da eine absolute Passion dahinter ist. Es ist ja auch häufig so, dass solche Sachen aus einer persönlichen Situation heraus passieren. Wenn wir uns nochmal so deine Sozialisation anschauen, was würdest du sagen, wenn du an deine Kindheit, an deine Jugend zurückdenkst, was kommt dir da so in den Kopf? Wie bist du groß geworden?
Ich würde sagen, ich bin sehr behütet groß geworden und hatte wirklich eine ganz tolle Kindheit, soweit ich mich erinnern kann, in den frühen Jahren, bis dann sozusagen der wirkliche Einschnitt kam, als meine Mutter gestorben ist. Und da war ich halt 9 Jahre alt. Und das war natürlich schon so ein ganz life-changing Ereignis, logischerweise, was dann meine kleine Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Natürlich erstmal auch mit den Familienstrukturen. Ich meine, das war halt in den 80ern, ne? Da waren viele Dinge einfach noch mit alleinerziehenden Vätern und so weiter ganz anders gestellt als heute. Ich hatte eben das große Glück, dass meine große Halbschwester quasi sehr selbstlos eingesprungen ist und meine Schwester, die 2,5 Jahre älter ist als ich, mich dann mehr oder weniger ja ersatzweise als Ersatzmutter uns großgezogen hat und dafür ganz viel von sich selbst auch oder für sich selbst eben auch aufgegeben hat, weil wir beide dann erstmal in ihrem Leben der Fokus waren und sie hätte ja auch was ganz anderes machen können. Also sie hätte das ja definitiv nicht tun müssen. So hatten wir aber trotzdem weiterhin irgendwie eine Familienstruktur und konnten dann wahrscheinlich das Beste irgendwie draus machen in der Situation. Das hat mir natürlich irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick auf Familie gegeben und auch auf Familienstrukturen und was bedeutet denn eben Familie und dann eben auch eine Wahlfamilie. Also vielleicht kann man eben, wie gesagt, solche Konstellationen auch, und das war jetzt natürlich meine Halbschwester, aber wie kann man solche Konstellationen vielleicht dann eben auch anderweitig aufbauen, wenn Bedarf da ist, ne? Jetzt, wie gesagt, meine Mutter ist natürlich durch nichts zu ersetzen, aber das war ja die beste Alternative, die da war. Und trotzdem war es natürlich eine schwere Zeit, weil mit 9, 10 vor Pubertät, dann kommt die Pubertät rein, viele Unsicherheiten. Und die haben mich dann auch geprägt. Ich war eher so ein ganz rauschnau, freches Kind, Herz auf der Zunge, wie man sagt. Und dann gefühlt durch den Tod meiner Mutter wurde ich dann eher sehr introvertiert. Viele Unsicherheiten, die da waren. Ja, da war die Welt erstmal so aus den Fugen geraten. Und bis das dann sich mal wieder irgendwie gedreht hat und geändert hat, das brauchte natürlich wirklich seine Zeit. Ja, dann kamen natürlich auch noch so Situationen dazu, dass, wie gesagt, ich hatte oder habe ja eine Schwester und Halbbrüder. Das heißt, das Einkommen, ein Einkommen fiel auch weg. Also finanziell war das dann auch alles nicht ganz so einfach. Dann ging es ja Richtung Studium und wie finanziert man diese ganzen Sachen. Also da musste ich dann schon irgendwie auch gucken, wie boxe ich mich durch und wie kann ich mich eigentlich ja da wirklich aufstellen und mein Leben gut meistern.
Was würdest du sagen, was hast du in der Zeit am meisten gelernt?
Ich habe am meisten gelernt, dass man viel wirklich selbst in der Hand hat, wenn nicht sogar alles. Also, dass du selbst, der das auch immer noch bis heute wirklich so ein komplettes Mantra von mir, ich sage immer, I'm the director of my life. Ja, das heißt, ich bestimme ja darüber, was sein soll und was nicht. Und es heißt nicht, dass immer alles möglich ist, aber ich kann alles probieren und ich kann eine Haltung an den Tag legen, die mir immer wieder bewusst macht, ich habe die Wahl, wenn irgendwas vielleicht nicht so läuft, dann kann ich in Alternativen denken oder ich muss vielleicht Sachen ändern. Da zahlst du in der Regel einen Preis für, es muss gar nichts Monetäres sein, aber das heißt, du gehst raus aus deiner Komfortzone, du ziehst um, du trennst dich, was auch immer. Also egal, in was für einer Situation du bist, du musst darin nicht verharren und es gibt einen Weg in eine andere Richtung. Und in meinem Fall war das eben so, ich dachte, okay, ich komme jetzt vielleicht nicht aus diesem ganz privilegierten Akademikerhaushalt, wo alles dir irgendwie in die Wiege gelegt wurde, aber hey, ich bin irgendwie nicht gerade total blöd, so, da kannst du
was machen.
Kannst du was draus machen, genau, so, also, let's go. Ja.
Und hattest du schon irgendwie einen Berufswunsch? Wusstest du, was du werden wolltest?
Ich hatte leider, und das muss ich sagen, finde ich eigentlich so ein bisschen schade, ich hatte jetzt nie so die genaue Vorstellung, genau das will ich werden. Mhm. Während andere Freunde oder meine Schwester beispielsweise, für die war klar, sie wird Ärztin. Und ich hatte das nie. Ich hatte nie, dass ich so ein ganz klares Bild vor mir hätte. Und dafür dann irgendwie so in der Tiefe gebrannt habe. Ich hatte immer so viele Interessen. Ich konnte auch immer viele Sachen oder kann es auch bis heute, wenn ich irgendwas Neues lerne, dann komme ich relativ schnell auf ein ganz gutes Level, aber nie, dass es dann irgendwie für die Top-Liga dann reicht. Keine Ahnung, als ich mit Ballett angefangen habe, ne, wurde ich dann schnell irgendwie so ein Förderkader aufgenommen, aber mehr auch nicht, ja. Oder dann habe ich mit Tennis angefangen, schnell gelernt oder irgendwelche anderen Dinge. Das heißt, immer viele Interessen und viel dann okayisch, aber dann ist auch gut. So, und das ist auch mittlerweile was ich eigentlich als totale Stärke sehe und gar nicht mehr so denke, okay, du musst jetzt unbedingt so dieses eine Thema, wo du so in die Tiefe irgendwie reingehst, haben und finden, weil das habe ich einfach nicht. Dafür sind zu viele Themen interessant. Und das kann ich natürlich jetzt heute, indem was ich jetzt mache, also wenn ich mich mit Digitalisierung, Innovation beschäftigt auch wunderbar ausleben, weil nichts ist ja irgendwie vielschichtiger oder viel lebiger als das Thema jetzt. Also es kommt mir jetzt eigentlich ganz, ganz zugute.
Und ich glaube, das entlastet jetzt auch gerade ganz viele Menschen, die zuhören, weil wir häufig den Eindruck erwecken, also so viele, die viel irgendwie auf Social Media unterwegs sind oder so, dann höre ich von einigen, die mir auch folgen oder auch anderen folgen, die sagen dann immer, oh mein Gott, du bist ja voll die Expertin jetzt für Diversity. Ich habe aber noch gar kein Expertinnen-Thema. Ich weiß gar nicht, wofür ich stehe und so. Und ich finde das, was du gerade sagst, entlastet total zu sagen, hey, es geht nicht immer darum, dass du für eine Sache jetzt die nächsten 180.000 Jahre stehst und da die absolute an der Spitze Top-Expertin im Guinness-Buch der Rekorde stehst, sondern es geht vor allem darum, ich fand das vorhin ganz toll, so dieses, du bist halt ja Agenda-Setter und du bist CEO von deinem eigenen Leben und nimmst halt in die Hand und mach halt das Beste draus. Und das ist ja etwas, was uns beide ja auch verbindet in unser beider Engagement. Aber bevor wir dazu kommen, interessiert mich total, du hast gerade gesagt, du hättest eigentlich immer super gern so einen Berufswunsch gehabt oder sowas, aber irgendwie ist es ja trotzdem was geworden. Und zu diesem irgendwie ist es ja trotzdem was geworden. Du bist ja schon eine ganze Weile in der Organisation, in der du bist, bei Henkel.
Das stimmt.
Stimmt das?
14 Jahre jetzt. Ja, ja.
14 Jahre. Ja.
Hört sich so dinosauriermäßig an. Ne? Ja. Nee, hätte ich auch nicht gedacht am Anfang. Das stimmt. Am Anfang dachte ich, ach komm, großer Konzern, toll, wollte ich immer hin. Und dann dachte ich, ja prima, aber machst das irgendwie mal 2-3 Jahre und dann kommt bestimmt wieder eine andere spannende Opportunität und ein anderes Unternehmen, eine andere Kultur, wenn man es dann auch kennenlernen. Ja, aber dann kamen wirklich immer spannende Dinge und viele Möglichkeiten bei Henkel, dass dann diese 14 Jahre, habe ich vorhin gerade noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, im Flug vergangen sind, so dass man irgendwie denkt, ja, wo sind sie denn geblieben? Es war immer spannend, ja.
Was hat dir so auch in deiner Zeit, in den Jobs, in die du bisher hattest und auch in dem Job, den du jetzt hast, was hilft dir da so, deinen Kompass nicht zu verlieren? Weil ich kann mir vorstellen, ich meine, man ist irgendwie lange irgendwo, ja, und dann ergeben sich wieder irgendwelche Opportunities, dann sagt jemand, hey Salim, hast du nicht Bock auf den Job, du hast dann eine neue Rolle angenommen. Ich finde, da braucht es immer so einen inneren Kompass, um zu sagen, ja, okay, ich treffe jetzt eine gute Entscheidung. Was hilft dir in dem, wie du arbeitest?
Ja, ich habe eigentlich meinen inneren Kompass so darauf eingestellt, ob ich denke, kann ich da was Neues lernen? Kann ich da noch einen Fußabdruck hinterlassen? Ist das ein Themenbereich, der wirklich auch noch Unsicherheiten und ja, noch nicht vollends erschlossen ist? So, und das kam eigentlich so in meiner Laufbahn bei eigentlich allen Positionen seit Studienende, seit Promotionsende zum Tragen, dass ich eigentlich immer in Rollen war. Das war erst unbewusst und dann später wurde es aber immer bewusster und so würde ich jetzt eben heute auch weiter vorgehen, dass es Dinge sein müssen, wo ich denke, okay, das kann ich jetzt noch nicht vollumfänglich irgendwie umfassen, das Ganze, da muss ich mich jetzt reinwühlen und bin da auch da dann wahrscheinlich am Anfang erstmal nicht die Expertin, aber vielleicht gibt es auch noch gar keine wirklichen Experten zu den ganz neuen Themen. So war es eben damals, als ich mit Digitalisierung angefangen habe auch, also da konnte sich eigentlich keiner wirklich Experte schimpfen, 2010. Ja, das ist für mich eigentlich so der Teil, wo ich denke, ja, wenn das erfüllt ist, dann hat man mich am Haken.
Hat man dich am Haken, ja. Aber du vielleicht auch andere tatsächlich, ja. Weil du leitest ja auch ein Team und das hat man ja auch in der LinkedIn-Beschreibung, die ich vorhin zumindest einen Sneak Peek herausgelesen habe, ja auch gehört. Was ist dir dabei wichtig mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest? Was willst du da auch visionärmäßig sozusagen, was willst du da vorgeben oder inspirieren?
Erstmal muss ich sagen, dass ohne das Team, und das ist jetzt egal, ob man jetzt die Leute selber führt, also ob man da jetzt irgendwie der Vorgesetzte ist oder ob man eben auch informell mit Kollegen zusammenarbeitet in Teams, ohne ein Team ist man ja einfach quasi nichts, wenn man so will. Also natürlich kann man als Einzelperson, ne, kann man auch erfolgreich sein, aber man hat ja meistens irgendwie oder eigentlich immer Leute um sich herum, mit denen man zusammenarbeitet, in was für einer Konstellation auch immer. Und dieses Team ist ja dein Rückzugsbereich im Sinne dein ganz enger Zirkel, mit dem du deine Themen ausfechtest, diskutierst, also deine Offenheit wirklich auch an den Tag legst als Team. Das finde ich wahnsinnig wichtig, um auch die vermeintlich kritischen Themen auf den Tisch zu legen und auch auszudiskutieren. Und ich finde dieses ganze Thema wertebasierte Führung einfach unfassbar spannend. Also in dem Moment, wo man nicht irgendwie wegguckt, wenn Probleme da sind, Krisen offen anspricht, Probleme offen anspricht, weil das am Ende ist das ja auch das als klassische Führungskraft, aber auch das finde ich ganz spannend zu sehen, wie sich vielleicht Organisationsformen dann auch verändern, aber diese klassische Führungskraft ist ja in der Regel vielfach da, um Probleme einfach aus dem Weg zu räumen, die da sind, weil eigentlich hat man ja eben sein Team und Experten, die an vielen Themenfeldern arbeiten und dann poppen natürlich kritische Sachen auf und dann bin ich sozusagen der die großen Roadblocks dann aus dem Weg räumt. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man aber eben auch das Vertrauen untereinander hat, diese Themen auch anzusprechen und dann ganz transparent zu sein und da einen Austausch auf Augenhöhe dann auch einfach zu haben.
Würdest du sagen, dass Frauen anders führen als Männer?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also kommt auf den Mann drauf an, würde ich jetzt mal sagen. Ich erlebe es schon, dass Frauen schon mehr Wert darauf legen, dass eben gerade vielleicht diese Schwierigkeiten, die in allen Team- oder menschlichen Konstellationen auftreten, dass man die vielleicht einfach schneller offen anspricht, weil man da auch ein größeres Harmoniebedürfnis, jetzt das falsche Wort, aber einfach eine Klarheit vielleicht an den Tag legen möchte. Da, glaube ich, sind Frauen sehr stark drin, dass sie dann auch davor nicht zurückschauen und sagen so, guck mal, ich merke, dir geht's nicht gut. Lass uns doch mal kurz sprechen. Was ist es denn? Wie kann ich dir denn helfen? Und das ist eine Komponente, die sehe ich bei Frauen einfach stärker. Erlebe ich zumindest öfters, ja.
Würdest du von dir selber sagen, dass du karriereorientiert bist?
Ja, kann ich gar nicht abstreiten, ja. Was heißt jetzt karriereorientiert?
Ja, ich frage das deswegen, weil ich fand das ganz interessant. Ich habe die Tage auf Instagram so eine Story geteilt gehabt, weil es ging um den DFB. Da geht es ja jetzt um die gleiche Bezahlung von Frauenfußball und Männerfußball. Und da hatte ich so ein paar Interviews gegeben und hatte dann eben eine Story gemacht, dass von Frauen ja häufig eben auch von außen, das kennst du auch, so viel verlangt wird. Also sie sollen sichtbarer, mutiger, mehr bold sein, auf den Tisch hauen, sagen, was sie wollen. Fair enough, okay. Aber manchmal entsteht der Eindruck, wenn sie es tun, dann ist es wieder too much. Also sie sind dann zu laut, zu bunt, zu ambitioniert. Und dann habe ich halt in der Insta-Story gesagt, oder sie gelten dann so als Hardcore-Karrierefrau und so. Und dann hat mir eine ganz tolle Frau geschrieben und meinte so, mittlerweile findet sie das ganz toll, wenn sie als Karrierefrau bezeichnet wird, weil sie arbeitet auch verdammt hart dafür, aufzusteigen und Karriere zu machen. Deswegen, yes, sie ist eine Karrierefrau. Und diese Perspektive, muss ich sagen, hatte ich noch gar nicht so für mich ausformuliert, weil klar, man tendiert dann dazu auch zu sagen, ach, Karrierefrau, das ist so ein, eigentlich ist es keine schöne Bezeichnung, weil es so in diese Ecke Rabenmutter, Powerfrau und so weiter fällt, ne? Aber so habe ich es noch gar nicht gesehen, das fand ich ganz interessant und deswegen habe ich dich jetzt gefragt, wenn dich jemand als Karrierefrau bezeichnet, würdest du das als negativ oder als positiv sehen?
Ich weiß, was du meinst mit dieser leicht negativen Konnotation, aber ich freue mich, wenn mich jemand so bezeichnet, ja. Obwohl dieser Begriff, und da habe ich aber auch noch nicht drüber nachgedacht, kann man es auch gerade erst, als du es sagtest, Karrieremann gibt es ja so auch nicht.
Nee,
auch kein Mensch
gibt's
sagen,
nicht.
Ne?
Ist, es gibt auch nicht Rabenvater. Nee,
gibt es keinen Rabenvater, gibt auch keinen Powermann und so weiter. Daher ist dieser Begriff irgendwie schon echt strange, muss man schon sagen. Aber bin ich eine Karrierefrau? Ja, weil das bedeutet für mich auch ganz viel Unabhängigkeit, ich gehe meinen eigenen Weg, muss für mich jetzt nicht nur konnotiert sein irgendwie mit, ich verdiene jetzt irgendwie ein Gehalt von XY und habe jetzt den und den Titel. Also Karrieren können ja ganz vielfältig sein und hängen jetzt meiner Ansicht nach nicht danach, dass ich jetzt, keine Ahnung, 20, 50 oder 100 Mitarbeiter habe. Und deswegen bin ich eine Karrierefrau, ja.
Wir sollten mal eine gemeinsame Kampagne machen. Ich bin eine Karrierefrau. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Hast du mit Sicherheit, aber wenn du mal so an Situationen denkst in deinem beruflichen Kontext, gab es da welche Momente, wo du gemerkt hast, dass du unterschätzt worden bist?
Doch, ganz am Anfang, da gab es schon mal ein Beispiel, da kam ich rein, war halt neu, noch zu Promotionszeiten. Ich habe die Promotion ja mit einem Automobilzulieferer gemacht, kam dann in ein Meeting rein, war eben die Neue. Und dann wurde mir das Thema erstmal vorgestellt, worum es sich da drehte. Und dann stellte ich irgendwie einige Fragen, weil ich irgendwie das mal besser verstehen wollte. Und derjenige, der schon länger da war, da merkte ich, der war so, was steht denn die jetzt da für Fragen? Es passt mir jetzt aber alles irgendwie so gar nicht in den Kram. Und durch seine Mimik und seine Gestik machte er das sehr deutlich. Und ich dann so, ja, was ist denn los? Ne? Also haben wir hier jetzt irgendwie ein Problem, so nach dem Motto? Da merke ich dann schon, dass derjenige wahrscheinlich dachte, ach komm, ne, die hat keine Ahnung, die kommt da jetzt irgendwie gerade neu rein. Die norde ich jetzt direkt mal ein sozusagen. Das hat dann nicht funktioniert. Wir haben aber sehr, sehr gut nachher zusammengearbeitet. Das war auch sehr cool, diese Erfahrung zu machen. Also erstmal so diesen Clash, der kam dann direkt am Anfang und dann aber wurden wir echt Partners in Crime. Das war sehr cool zu sehen, ja.
Ich finde das immer ganz schön, wenn man am Anfang so ein bisschen struggelt und auch nicht so richtig weiß, funktioniert das jetzt oder nicht. Und dann merkt man im Nachhinein, ist eigentlich ein Power-Match und es läuft tatsächlich auch ganz gut. Ne? Salima, ich würde einmal noch mal ganz kurz bei dem Punkt Nein bleiben wollen, den wir ganz zu Beginn besprochen haben, weil dieses Nein sagen ist ja auch etwas, was man lernen kann. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen zuhören, denen du mit Sicherheit mit deinen tollen Tipps, die jetzt kommen, Pressure is on, mit deinen tollen Tipps, die jetzt kommen zum Thema Nein sagen, dass du denen vielleicht sogar eben wirklich helfen kannst, Nein zu sagen zu einer Opportunity. In Freundschaften finde ich das auch wichtig oder im beruflichen Kontext Grenzen zu setzen. Wie kann man das lernen?
Genau, also dieses Nein hat ja zwei Komponenten. Also einmal dieses wirklich Nein sagen. Und ich weiß gar nicht, welche von den Komponenten jetzt irgendwie da die schwierigere ist. Also einmal dieses Nein sagen, Grenzen setzen und das ja so zu tun, dass man trotzdem weiterhin ein gutes Verhältnis und eine gute Beziehung hat. Das möchte man ja eigentlich erreichen, also nettes Nein sozusagen. Und da finde ich, hilft auch immer, den Kontext nochmal zu geben. Also warum sage ich jetzt eine Verabredung ab? Und dann bin ich auch ehrlich und sage wirklich, was es ist und sage jetzt nicht nur, oh, ich habe irgendwie keine Zeit, sondern nennen halt den wahren Grund, auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen was Privateres ist, einfach um klar zu machen, ich schiebe jetzt nicht irgendwas vor, sondern ne, also mein Nein hat eine Begründung. Und in dem Moment, finde ich, ist das schon mal eine große Erleichterung, weil man dann jetzt nicht sich irgendwas aus den Fingern saugen muss. Ich bin immer für Klarheit und für Transparenz. Und das, finde ich, hilft in der Situation schon mal. Und auch Angst verlieren, dass man irgendwie denkt, wenn man jetzt eine Grenze setzt oder Nein sagt, dass es dann irgendwie vorbei ist mit der Beziehung, der Freundschaft oder was auch immer. Sondern das ist jetzt eben eine Situation und da hängt, glaube ich, jetzt nicht irgendwie das ganze Konstrukt dran. Und dann die andere Komponente ist ja eben, ein Nein auszuhalten. Also das ist jetzt eben, das setzt man jetzt in dem Sinne nicht die eigene Grenze, aber man bekommt ja dann Grenzen gesetzt. Und damit umzugehen, ist auch spannend und kann man ja auch lernen, um dann eben, ja, für sich entweder zu akzeptieren, okay, ich stoppe jetzt hier mal gerade, was auch legitim sein kann, dass man in einer Situation dann nicht versucht, ganz viel Energie reinzustecken, um es jetzt umzubiegen, sondern erkennt, gut, das Nein ist jetzt so, ich kann jetzt nicht die Welt irgendwie von heute auf morgen ändern, ich parke das jetzt mal gerade und komme vielleicht später nochmal drauf zurück, ist auch okay. Oder man es eben, was wir eingangs besprochen hatten, darauf abzielt zu denken und so zu fühlen, dass das Nein halt ein ganz großer Motivator ist, um dann halt jetzt erst recht
durchzustarten,
in die Gangart umzustellen. Ja.
Ja, und ich finde, man muss auch so ein bisschen die FOMO, also Fear of Missing Out, ablegen. Das kennst du auch und das kennen vielleicht einige, die zuhören, dass man manchmal so Möglichkeiten bekommt, von denen alle im Umfeld sagen, machen, ja. Oh mein Gott, das muss ohne. Du spürst aber von deinem Bauchgefühl her, und ich bin ja ein totaler Bauchgefühlmensch. Intuition ist ja immer, finde ich, ein guter Maßstab für die eigene Arbeit. Man spürt es ja schon, dass man es das eigentlich nicht so gut findet und dass es irgendwie nicht so, ob das mit Leuten ist, mit denen man zusammenarbeitet, wo man, oh Gott, nee, die Energie stimmt einfach nicht, oder ein Projekt, in das man reingeraten ist. Und dann, finde ich, ist ein Nein doppelt so schwer, weil dein Umfeld erwartet eigentlich ein Ja. Und dabei sich zu bleiben, ist natürlich, da hilft alles, was du gesagt hast.
Und was ich da auch mal ganz spannend finde, ist, sich wirklich mit Leuten, die aus ganz anderem Kontext kommen, die einen ganz anderen Hintergrund haben, wo man auch weiß, die haben auch in der Regel eine andere Meinung als man selber, mit denen mal kurz diese Sachen zu besprechen und der ihre Perspektive dann auf Dinge nochmal zu bekommen. Das, finde ich, ist immer super bereichernd, weil man eben weiß, okay, ich spreche jetzt hier meine Freundin an und die, ich weiß, die hat zu dem Thema eine komplett andere Meinung und dann kriege ich eine Perspektive, auf die wäre ich gar nicht gekommen.
Ja.
Das hilft mir auch immer sehr gut, um dann irgendwie zu denken, oh ja, stimmt, wenn ich jetzt aber meine Argumentation so aufsetze und das Nein so und so sehen kann, dann wunderbar. Stimmt, ja, hast recht.
Da sind wir wieder bei unserem beider Lieblingsthema, nämlich Vielfalt und das tatsächlich auch im eigenen Umfeld zu leben. Ich werde immer gefragt, wie kann ich irgendwie Dinge umsetzen? Ich finde, damit fängt es schon an, dass ich ein Netzwerk habe, das vielfältig ist und genau diese verschiedenen Perspektiven beinhaltet, die du genannt hast, weil gerade in solchen Struggle-Phasen, wo man nicht weiß, in welche Richtung gehe ich, hilft es, Leute zu haben, die eine ganz andere Perspektive auf dich, auf dein Umfeld haben, als du es hast. Insofern großes Plädoyer dafür. Und wenn wir schon dabei sind, ich finde, dann müssen wir über unser gemeinsames Projekt sprechen, den Xathon, den ihr ins Leben gerufen habt, mit Henkel DX, wo ihr coole Sachen macht, und Xathon, der sich vor allem speziell auch an Gründerinnen wendet. Ich weiß, dass dir besonders und deinem ganzen Team großes Herzensanliegen. Vielleicht magst du noch mal ein paar Worte dazu verlieren, weil es wirklich, wirklich echt eine coole Nummer ist.
Ja, sehr gerne. Ja, der Xathon ist wirklich ein Herzensprojekt vom ganzen Team mittlerweile. Und wir machen den jetzt das vierte Mal. Und jedes Jahr wird er einfach auch immer besser.
Total.
Wie so ein guter Wein.
Wein, ich wollte es gerade sagen. Wie ein Wein.
Und dieses Jahr haben wir so unfassbar viele Bewerbungen bekommen und freuen uns riesig, riesig. Also das Niveau zieht auch wirklich von Jahr zu Jahr an. Wir haben ganz tolle Frauen und auch gemischte Gründerteams jetzt dabei. Und unsere Intention ist eben wirklich, Frauen oder zumindest Startups, die von Frauen mitgegründet werden, viel stärker zu pushen, weil wir durch unsere Arbeit eben gesehen haben, dass da noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und für Henkel ist das ganze Thema Diversität ein großes Anliegen. Und das macht eben auch jetzt nicht vor solchen Engagements Halt, weil das jetzt erstmal mit, da verändern wir jetzt unsere interne Quote sozusagen nicht mit. Und wir sehen trotzdem, dass da ein Bedarf ist und wir sehen, dass wir da sehr gut unterstützen und helfen können. Und deswegen machen wir das eben auch und freuen uns natürlich auch, Startups kennenzulernen. Aber viel mehr ist uns da wirklich das Anliegen, Hilfestellung zu geben und 2,5 Tage einen sozusagen Business-Hackathon ins Leben zu rufen, wo die Startups sehr zielgenau und sehr individualisiert dieses Jahr Mentoring bekommen auf ihre Themen hin. Wir haben ganz tolle Mentoren von Corporates, von VCs dabei, also die wirklich auch sehr großes Expertenwissen mitbringen und die arbeiten mit den Frauen und mit den Gründern. Und ja, da gibt es dann eben auch ein ganz tolles Preisgeld am Ende zu gewinnen. Also eine wirklich tolle Veranstaltung und vor allen Dingen ist da auch einfach so eine Energie im Raum
total
zu spüren.
Wahnsinn.
Und so ein Netzwerk, was da entsteht, also das ist wirklich toll. Und wenn man dann auch die Rückmeldungen bekommt, auch von Teilnehmerinnen aus den letzten Jahren, die sagen, oh, das war so eine tolle Veranstaltung, dann ist das für uns ja wirklich eine solche Motivation, da dann auch weiterzumachen. Ja.
Also Hut ab, das geht wirklich auch an dich und dein ganzes tolles Team hinter den Kulissen, die da Großartiges machen und auf die Beine stellen. Delia ist da auch ganz mit vorne dabei. Viele Grüße, aber auch all die anderen. Und was ich ganz besonders finde an solchen Formaten ist, dass du hast das Thema Mentoring angesprochen. Auch darauf werde ich ja häufig immer wieder angesprochen. Wie findet man eigentlich einen Mentor, Mentorin? Das eine ist sozusagen Leute direkt anzusprechen, aber das andere ist Räume zu haben, in denen du die sie auch direkt ansprechen kannst, respektive kennenlernst. Und ich finde, da ist so ein Hackathon natürlich eine schöne Möglichkeit, weil du dich auf so einer inhaltlichen Ebene connectest. Das heißt, du musst nicht random irgendwo auf einer Veranstaltung an den Stehtisch und hast gar keinen Bock, mit den Leuten zu netzwerken, sondern du kommst zusammen, weil beide das Ziel haben, etwas voranzubringen. Entweder kriegst du ein super Match oder du kannst ja auch proaktiv selber mal auf jemand anderen zugehen. Also das ist halt ganz schön und deswegen sage ich auch immer allen, wenn es solche Formate gibt, macht da wirklich mit und engagiert euch, weil ich weiß, als ich gestartet bin, gab es schon hier und da so ein paar Formate, aber ich muss sagen, nicht in dieser Exzessivität, wie es heute ist. Auch gerade mit dem Fokus Female. Ich finde, du hast die Energie angesprochen, das ist eine ganz andere und das ist natürlich ganz toll. Und übrigens, all die Themen, die wir jetzt im Podcast besprochen haben, kommen natürlich auch hier und da am Rande vorne. Es geht über Sichtbarkeit, Personal Branding, Mut, aber auch wirklich, ich sag mal, in Anführungszeichen harte Business Facts. Wie skaliere ich mein Startup? Welche KPIs habe ich als Maßstab? Also sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr schon.
Ja, wir uns auch wirklich.
Salima, die Zeit rast, merke ich gerade. Aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet. Hast du eigentlich ein Lieblingswort?
Außer nein, meinst du?
Außer nein. Außer nein, genau.
Also das Wort Mama höre ich schon sehr gerne von meinen Kindern, wenn die sagen Mama.
Das glaube ich.
Nur die Kombination von Mama und Nein, das ist was ich nicht so gerne höre.
Nee, das ist glaube ich, die Konstellation ist nicht so sexy.
Ja, aber gut. Mama fühlt sich für mich auch irgendwie, obwohl mein Sohn jetzt schon 6 ist und die kleine 3, irgendwie auch immer noch so neu an.
Ja.
Das ist immer noch schön, ja.
Aber es ist auch ein schönes Wort, das muss man ja auch wirklich mal sagen.
Ja.
Welche Aufgaben schiebst du gerne vor dir her?
Oh, alles Administrative. Also das zu Hause stapelt sich manchmal die Post so ein paar Tage.
Sachen ablegen.
Sachen ablegen, genau, die Ablage wegräumen. Das sind so Sachen, die schiebe ich gerne weg. Mittlerweile mache ich es mir aber auch nett, wenn ich weiß, so jetzt musst du mal wieder ran, habe ich so einen Duftdiffusor bei mir im Büro stehen. Dann kommt die Schokolade mit rausgeholt und dann mache ich Musik an und dann los geht's. Und dann ist es nicht mehr so schlimm.
Aber das kenne ich, mache es mir auch immer schön. Nur der Unterschied zwischen uns beiden ist, du fängst dann an. Und bei mir ist so, ich habe mir alles schön zurecht gemacht und dann nehme ich mein Handy und bin ein bisschen auf Instagram unterwegs, gucke mir ein paar Reels an, dann habe ich einen wunderschönen Abend und habe sehr viel gemacht, außer das, was ich eigentlich machen wollte. Da muss ich mir ein bisschen mehr von dir abschneiden. Versuchst du eigentlich gerade irgendwas Neues zu lernen?
Ja, tatsächlich. Das sind 2 Sachen. Also auf der einen Seite beschäftige ich mich gerade ganz viel mit neuen Organisationsformen. Auch das Thema selbstführende Organisation ist etwas, wo ich tiefer reingucken möchte. Wie kann das auch für größere Firmen besser funktionieren? Finde ich ganz spannend. Und dann, ganz witzig, habe ich mit einer Freundin zusammen, die ich aus Studienzeiten noch kenne, wir belegen im Oktober eine Fortbildung zum Thema Finanzen, weil wir jetzt beide nicht so den Finanz-Background haben. Und ja, gehen da wieder eine Woche sozusagen zurück zur Uni zusammen. Das finden wir sehr, sehr witzig, wir beiden, und machen das dann zusammen.
Das siehst du, und ich hatte jetzt schon wieder voll die Stereotype im Kopf, weil ich gedacht habe, mit einer Freundin, und dann habe ich gedacht, jetzt kommt irgendwie ein Kurs. Jetzt kommt irgendwas, keine Ahnung, wir gehen zusammen hiken oder wir gehen zusammen, haben wir Kickboxen uns jetzt angeguckt und so, und Finance. Ey, das finde ich so gut. Das ist überhaupt ehrlicherweise eine coole Idee zu sagen, ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit einer Freundin. Ja. Und gerade in so einem Finance-Thema. Ja. Richtig cool.
Sonst würden wir es wahrscheinlich auch nicht durchhalten.
Nee. Vielleicht mit Schokolade und diesem Duftdiffusor, von dem du vorhin angesprochen hast.
Genau.
Genau. Was sind drei Dinge, die dich so richtig auf die Palme bringen? Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so richtig aus der Haut fährst.
Ist auch selten, das stimmt. Hast du völlig richtig erkannt. Aber also der einzige Mensch, der mich so richtig auf die Palme bringen kann, ist tatsächlich mein Mann. Also der hat dieses Privileg.
Dann laden wir den nächstes Mal ein zum Podcast.
Also das geht schon ganz gut. Aber ansonsten, was ich auf den Tod einfach nicht ausstehen kann, ist wirklich, wenn ich merke, Leute sind einfach unehrlich und intransparent. Also ich finde, Lügen muss einfach überhaupt nicht sein. Das ist ganz schlimm.
Und vor allem, wenn es so schlecht ist. Also das regt mich am meisten auf. Wenn du merkst, da flunkert jemand und es ist wirklich offensichtlich schlecht.
Ja.
Das regt mich richtig auf.
Das grenzt dann schon fast an Beleidigung so ungefähr.
Ja.
Und so die Banalitäten, was ich nicht leiden kann, ist, ich komme nach Hause und es ist einfach erstmal Chaos. Also die Krümel auf dem Boden, die Küche sieht aus wie sonst noch was. Und da kriege ich auch die Krise. Also ich bin echt so, es soll immer alles schön ordentlich sein, ganz, ganz spießig ordentlich. Das bringt mich dann auf die Palme, wenn es dann überall Klamotten rumfliegen und der Kleiderschrank ist im Badezimmer mittlerweile und solche Sachen.
Aber du hast nicht so eine kurze Zündschnur, ne? Du bist sehr geduldig.
Das stimmt, ich bin geduldig, ja. Zündschnur ist schon recht lang, ja, ja.
Das ist gut, das hilft aber ehrlich gesagt auch. Und ich glaube auch gerade in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, weil du ja auch zwischen verschiedenen Welten springst. Einerseits die Startup-Welt, die ja mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs ist, und auf der anderen Seite Corporate, wo ich will niemandem zu nahe treten, aber ich mir vorstellen kann, dass die Mühlen etwas langsamer mahlen, und da irgendwie Geduld an den Tag zu legen, ist bestimmt eine Powerkraft, von der ich mir auch viel abgucken könnte. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Also auf keinen Fall könnte ich verzichten auf Unabhängigkeit, Freiheit. Das sind so Dinge, die sind ganz, ganz, ganz oben, also auf der Werteebene sozusagen. Und dann natürlich ganz viele kleine Dinge, die das tägliche Leben einfach toll machen, abseits der Familie natürlich, die steht natürlich auch über allem. Aber die gute Schokolade, der Duft von einer tollen Blume, also diese sinnesbezogenen Dinge, die mag ich auch sehr, sehr gerne.
Schokolade kam jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal, also damit bekommt man dich.
Ja, absolut.
Good to know. Vielleicht wirst du ja hier von ZuhörerInnen auf einmal ganz viel Schokolade bekommen, als Fanpost sozusagen. Letzte Frage, wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
Sehr, 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 sehr oft. Also eigentlich ständig. Ich habe blöderweise, ich habe ja auch zwei Handys. Also einmal das.
Also bist du schon verwachsen damit sozusagen?
Ja, ich habe jetzt nicht so, so eine schöne Kette, wo es dann irgendwie immer dranhängt. Ich habe sie meistens dann irgendwie beide irgendwie 30 Zentimeter von mir wegliegen.
Ja.
Schon sehr oft, weil alles funktioniert mittlerweile übers Handy. Es ist permanent da. Selbst mein Mann sagt schon immer, und er ist eigentlich viel schlimmer, oder er war eigentlich viel schlimmer, was sein Handy angeht, dass er schon sagt, oh, du bist aber hier sehr ständig irgendwie dran. Und dann liest man aber auch, keine Ahnung, abends im Bett, dann liest man noch alles auf dem Handy und bist ja eh auf den Social Networks dann noch unterwegs und so.
Total.
Also, ja, sehr oft.
Aber es ist auch fair, und ich kenne das auch, und ich habe auch irgendwann aufgehört, immer mir selbst zu sagen, ja, es wird irgendwie besser. Nee, wird es offensichtlich nicht. Klar, im Urlaub jetzt habe ich dann schon mal irgendwie, wow, viel für meine Verhältnisse auf dem Zimmer gelassen, wenn ich dann irgendwo unterwegs war. Aber es ist nun mal unser Leben und darüber funktioniert ganz viel. Deswegen finde ich auch mal diesen Druck da aufzubauen und zu sagen, ja, du musst weniger. Nee, also solange das Spaß macht und mich nicht einnimmt und ich das Gefühl habe, es stört mich, werde ich es ja auch nicht verändern.
Genau.
Also insofern.
Ja. Und vor allen Dingen, ich kann es aber auch einfach mal gut 2 Stunden irgendwo liegen lassen. Oder wenn ich irgendwie mal unterwegs bin und ich merke, oh, ich habe es nicht dabei. Ja, das ist dann jetzt auch kein Weltuntergang. Dann bin ich jetzt halt gerade mal nicht erreichbar. Das ist dann halt so. Ja.
Sehr gut. Meine Liebe, das war ein tolles Gespräch mit dir über Nein sagen, über ganz viele andere Sachen und vor allem über deine Leidenschaft für Females. Das fand ich auch ganz toll, dass du da die Fahne hochgehalten hast. Müssen wir wiederholen. Und wie gesagt, das nächste Mal ist dein Mann herzlich eingeladen. Dann finde ich endlich raus, wann du in Rage gerätst. Dankeschön.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
I'm an independent diva with a style that you love, so check it out.